Inforadio abgedreht. Filme, Firmen, Festivals. Beobachtet von Alexander Soyer.
Herzlich willkommen, ich bin Alexander Soyer und Sie hören das Filmmagazin hier im Inforadio 15 Minuten abgedreht. Man wacht auf, kein anderer Mensch mehr da. Das ist Ulrich Köhlers In My Room und darüber habe ich mit ihm gesprochen. Das Gespräch dann nach den Filmvorstellungen dieser Woche. Außerdem ein DVD und eine Fernsehserie im Kinotipp. Und wir haben einen Nachruf leider. Vom Traumschiff bis zur Love Story. Francis Lay ist gestorben. An ihn, einen der wichtigsten französischen Komponisten und seine Musik, erinnern wir ebenfalls in der Sendung. Zunächst aber erstmal die Filmstarts dieser Woche im Überblick. Eine auf Memoiren basierende Biografie aus dem Prä-Perestroika-Russland, gedreht in Schwarz-Weiß, weil nichts anderes vorstellbar gewesen wäre. Das hätte genauso gut ein betulich geschichtsbewusstes Pflichtprogramm von Kirill Serebrennikov über die Anfänge zweier wichtiger russischer Musikhelden werden können. Ist aber nichts weniger als ein grandioses Kino-, Punkrock- und Jugendfest. Leto, übersetzt Sommer, erzählt die Dreiecksgeschichte von Zoopark-Sänger Mike Nomienko, seiner Frau Natascha und natürlich von den Anfängen des späteren Superstars Viktor Tsoi, von der Leidenschaft für Dylan, Bowie, T-Rex und von dem, was sich in der staatlich kontrollierten Sowjetunion Anfang der 80er Jahre daraus entwickelt und sich anfühlt, als wäre man in den westlichen 60s.
Ich habe da wirklich eine ganz andere Meinung zu.
Es gibt nicht nur Musik zu hören, es gibt auch ausgewachsene, grandios, träumerisch, rebellisch und durch Animationen überzeichnete Musical-Einlagen, die trotzdem nahtlos in diese unaufdringlich überwältigende Aufbruch in eine neue Zeiterzählung passen. Kein Politdrama, aber politisch in jedem Bild und jedem Ton, keine klassische Künstlerbiografie, aber das Wesen eines späteren Stars wird auf den Punkt gebracht. Und selbstverständlich ist es eine Liebeserklärung an die Kraft der Musik. Leto. Ein bisschen mehr Musical-Charakter hätte auch Aufbruch zum Mond nicht geschadet. Und wäre auch zu erwarten gewesen, schließlich hat Whiplash und La La Land-Regisseur Damien Chazelle bislang nur Musicals gemacht. Und der Film über den von Ryan Gosling gespielten ersten Mann auf dem Mond, Neil Armstrong, und seinen Weg dorthin, hat tatsächlich dann seine besten Momente, wenn die brutalen Tonkulissen der Raketenfliegerei zu einer Art Musikeinlage werden und klar machen, was für ein Wahnsinn die Sache mit dem ins All fliegen damals in den 60ern war.
Du bist zu niedrig, steigen!
Steuerung reagiert noch nach.
Die schiere Lautstärke ist in den eindrucksvollsten Momenten des Films bezeichnend für die explosive, unbändige Urgewalt, mit der man damals Menschen ins All geschossen hat. Und dieser Eindruck ist das Beste an Aufbruch zum Mond. Während die Ergründung der emotionalen Reise Neil Armstrongs zwar den großen Rest ausmacht, aber eher wie ein leises am Thema vorbeiflüstern wirkt. Eindrucksvoll trotzdem. Aufbruch zum Mond. Gil Levanon, Enkelin eines Holocaust-Überlebenden, und die Österreicherin Kadrora, Enkelin eines Nazi-Offiziers, spüren in ihrer Gemeinschaftsdokumentation Back to the Fatherland den Ängsten, Vorurteilen und dem Umgang der jungen Generation mit dem immer präsenten Holocaust-Erbe nach. Die Perspektive ist israelisch. Geschichten von Überlebenden, Familien und Freunden und von vor allem zwei Israelis, die nach Deutschland und Österreich gezogen sind.
Ich wusste eigentlich irgendwie, dass sie sich unwohl fühlen, dass ich nach Deutschland gehe.
Back to the Fatherland zeigt in seinen besten Momenten einen eben nicht schon komplett ausgeleuchteten Blickwinkel. Genauso wie deutlich wird, dass die Enkelgeneration die Geschichte Israels und des Holocausts auch als Last sieht, wird klar, dass noch lange keine Rede vom hinter sich lassen sein kann und darf. Back to the Fatherland. Ulrich Köhlers In My Room zeigt, wie aus einem in unserer Welt eher strauchelnden Kerl ein sesshafter Erwachsener wird, als auf einmal alle anderen Menschen verschwinden und er als eine Art neuer Adam in einer fast leeren Welt zu überleben versucht.
Have you met others?
Only you.
Trotz dieser End-of-the-World-Fantasie ist das alles andere als ein deutsches Genrewerk. Eher Psychogramm und Beziehungsdrama, etwas ausufernd manchmal, aber nie langweilig. In My Room. Die wichtigsten Neustarts. Was wäre, wenn man eines Morgens aufwacht und kein anderer ist mehr da? Der in Berlin lebende Filmemacher Ulrich Köhler hat es mit dieser In-My-Room-Idee in diesem Jahr das erste Mal nach Cannes geschafft, wobei es ihm weniger um das Endzeitszenario ging, als darum, einen Menschen ohne die Ablenkung unserer Welt zu zeigen.
Wir sind ja sehr sozial verankerte Menschen und unterliegen sehr viel sozialer Kontrolle und verhalten uns auf eine gewisse Art und Weise, weil wir eben mit anderen Menschen interagieren. Und was passiert, wenn das alles wegfällt? Was passiert, wenn uns niemand mehr beobachtet? Sind wir dann noch derselbe Mensch oder verändert uns das?
Dieser Mensch, dieser Armin, den Ulrich Köhler da als eine Art Robinson Crusoe auf einer riesigen Insel stranden lässt, war eher antibürgerlicher Lebenskünstler und wird auf sich allein gestellt zum fast schon bürgerlichen und sehr pragmatischen Überlebensheld. Hält sich Ziegen, richtet sich ein, denkt über die Zukunft nach. Warum die Welt leer ist, das ist dagegen keine Frage in My Room.
Das war zum Beispiel beim Schreiben auch lange die Frage, was mache ich? Eigentlich ging es mir ja wirklich nur darum, die Frage zu stellen, wie verhalte ich mich, wenn ich alleine bin auf der Welt? Und dann habe ich gemerkt, dass ich das einfach setzen will. Ich will einfach eine Setzung machen, der wacht auf und die Menschheit ist verschwunden. Weil wenn ich das nicht mache, dann tappe ich in die Falle vieler anderer Filme, dass es nur noch darum geht, entweder zu erklären, was ist passiert, oder herauszufinden für den Protagonisten, was ist passiert. Und dieses oder irgendwie dagegen anzukämpfen, gegen die Katastrophe, die da über die Menschheit hereingebrochen ist. Aber mich hat ja wirklich was ganz anderes daran interessiert, nämlich wie würde ich mich verhalten, wenn ich allein auf der Welt wäre.
Bis zu einem gewissen Grad also ein persönliches Gedankenspiel. Auch wenn Köhler und seine Frau, die Regisseurin Maren Ade, mittlerweile Eltern sind und die Zeiten, in denen er sich selbst vielleicht eher hat treiben lassen, nicht mehr aktuell sind.
Bei dem Film ist es vielleicht ein Durchspielen des Gedankens, was wäre, wenn ich immer noch jedes Wochenende im Berghain abhängen würde und wenn ich immer noch in meiner Einzimmerwohnung im Wedding wohnen würde. Also solche ganz banalen Gedanken spielen da auch eine, oder das heißt banal, also das ist natürlich ja, eine Hypothese, die man sozusagen durchbuchstabiert in gewisser Weise.
Als filmischen Selbstfindungsprozess Köhlers sollte man das allerdings auch nicht missverstehen. Ulrich Köhler.
Ich glaube, Filme machen als Therapie funktioniert nicht. Ich glaube, eher Filme machen führt dazu, dass man in Therapie gehen muss, weil das doch, also gerade wenn man so künstlerische Filme macht und sehr selten Filme macht und unter Selbstausbeutung und Ausbeutung vieler anderen Menschen so einen Film macht, der eigentlich ein viel zu geringes Budget hat, dann kommt man schon an die eigenen Grenzen und an die Grenzen seiner Mitarbeiter. Also therapeutisch verstehe ich das nicht. Ich finde, das kann man auch niemandem zumuten, dass er 10 Euro zahlt, sich in ein Kino setzt und 2 Stunden seiner Lebenszeit opfert, um bei meinem Therapieversuch zuzuschauen.
Ulrich Köhlers In My Room, jetzt im Kino. Mehr als 100 Soundtracks hat er komponiert, mehr als 600 Songs geschrieben. Jetzt ist Francis Ley im Alter von 86 Jahren in seiner Heimat Nizza gestorben. Sein berühmtestes Werk natürlich, seine Musik zu Love Story, für die er nicht nur 1970 den Oscar bekam, sondern die ein echtes Eigenleben entwickelte.
Where do I begin? To tell the story of how great love can be. The sweet love story that is older than the sea. The simple truth about the love he brings to me.
Ob Shirley Bassey's Interpretation von Where Do I Begin aus Love Story oder natürlich die vielen anderen Songs, die von den größten französischen Stars wie Dalida, Juliette Gréco, Yves Montand oder auch Edith Piaf vorgetragen wurden. Ja, Francis Ley komponierte auch für die zweite Das Traumschiff-Staffel, aber in Erinnerung bleibt er natürlich eher für sein wirklich beeindruckendes Gesamtwerk. Und im nächsten Jahr wird man seine Musik noch einmal im nächsten und vielleicht letzten Film von Claude Lelouch hören. Francis Ley starb im Alter von 86 Jahren an diesem Mittwoch in Nizza. Dogman, der neueste Film des italienischen Regisseurs Matteo Garrone, läuft seit einigen Wochen und immer noch in den Kinos. Ein Film, der auch Erinnerungen an Gomorra wachruft, den Film, mit dem Garrone international berühmt wurde, und auch an die aus dem Erfolg der Buchvorlage und des Films erwachsene Serie. Ein Beitrag von Anke Sterneborg.
In reibungslos choreografierter Mechanik schnurren die Mafia-Geschäfte hier ab. Gleich in der ersten Staffel, wenn die Jungs des Paten Pietro Savastano ein Stadtviertel als Drogenumschlagplatz in Besitz nehmen, wenn sie die Location auf mögliche Verstecke und Aussichtspunkte sondieren, wenn sie in die Wohnungen ausschwärmen und sich das Wohlwollen der Bewohner im Wechsel von Hilfestellung und Einschüchterung sichern, schließlich Wachen postieren und Verkaufsplätze installieren.
Hey Ma, hör mal, der Junge hier wird die nächsten Tage dort am Fenster sitzen.
Signora, ich muss die nächsten 6 Stunden lang hier sein. Könnten Sie mir einen Kaffee machen, bitte? Danke.
Ähnlich ist es in der 3. Staffel, wenn der junge Gennaro Savastano nach dem Tod seines Vaters von der Konkurrenz aus dem Geschäft gedrängt wird und gezwungen ist, auf alternative Geschäfte auszuweichen. Schamlos macht er sich die Wirtschaftskrise zunutze, kauft verschuldete Unternehmen wie eine Reinigung, ein Autohaus oder ein Bestattungsinstitut auf, lässt sich die Jobvermittlung von den neuen Angestellten teuer bezahlen und sorgt dafür, dass es für Geschäftskunden keine Alternativen gibt.
In Zukunft arbeiten hier nur noch von mir genehmigte Bestattungsunternehmen.
Soll das ein Witz sein?
Meine Familie hat nie Witze gemacht.
Wie bereits die 2. Staffel setzt auch die 3. wieder exakt da ein, wo die vorherige aufhörte. Wieder geht es um Umwälzungen der Machtstrukturen, um den Generationenwechsel von den alten Mafiosi zum jungen wilden Nachwuchs, bei dem auch die letzten Vorstellungen von Ehre und Loyalität nicht mehr gelten. Nur noch das Gesetz des Dschungels zählt. Selbst bei den Mitgliedern der Mafia setzt Ernüchterung ein.
Hier ist kein Platz zum Leben. Hier stirbt man bloß.
Der Mörder meines Vaters war nicht Ciro Di Marzio. Es war dieses Gift, das uns allen durch die Adern fließt. Wir wissen, dass wir es in uns haben. Aber wir werden es einfach nicht los.
Wenn man sieht, wie leichtfertig hier Leben beendet und Loyalitäten aufgekündigt werden, gibt es wenig Spielraum für romantische Verklärung und Identifikation. Gomorra erzählt von Aufstieg und Fall eines Mafia-Clans, aber nicht als schillernder Mythos, sondern als schmutzige Realität. Die banale Beiläufigkeit des Mordens lässt einem hier den Atem stocken, wenn sich Gennaro eine in guten Zeiten verschenkte Armbanduhr aushändigen lässt,
gib die Uhr her,
um den Mann damit zu töten. Wo amerikanische Filme und Serien wie Coppolas Patentrilogie die Mafia noch verklärten, bewegt sich die italienische Serie auf einem sehr schmalen Grat zwischen Fiktion und Dokumentation, wie Roberto Saviano im umfangreichen Bonusmaterial der 1. Staffel wissen lässt.
Nulla di quello che si racconta.
Nichts, worüber berichtet wird, ist das Produkt der Fantasie. Es ist fantasievoll zusammengestellt, aber alles beruht auf wahren Begebenheiten. So konnten wir die Facetten dieses Krieges erzählen. Alle Figuren sind an reale Personen angelehnt, aber nicht im Verhältnis 1:1. Eine Figur ist die Summe der Leben verschiedener Beteiligter.
Genau das spürt man in jeder Minute dieser bestürzenden Geschichte vom grausamen Alltag des organisierten Verbrechens. Um sein Leben zu schützen, musste das Gespräch mit Saviano in einem nüchternen und nur notdürftig möblierten Neubauzimmer vor kahlen Wänden aufgezeichnet werden. Was er in jahrelangen Recherchen zusammengetragen hat, ist aller Brutalität zum Trotz in erster Linie Business as usual.
Man dringt allmählich in diese Welt ein, die einem merkwürdig fern vorkommt. Im Laufe der Folgen erkennt man immer mehr Ähnlichkeiten zur eigenen Welt. Du merkst, dass die Grundregeln denen aus deinem Leben ähneln, dass die Denkweisen nicht die einer kriminellen Bestie sind. Verdammt, es ist die Denkweise eines Geschäftsführers.
Die Darstellung der Kriminalität ist für Saviano ein Schlüssel, um sie zu verstehen und zu besiegen. Und ganz nebenbei erweist sich die Produktion der Fernsehserie auch als Resozialisierungsprojekt. Denn viele potenzielle Gangster fanden hier einen ehrbaren Job. Als Berater, als Sprachcoach, als Assistent oder Darsteller.
tatsächlich auch eine Form der Resozialisierung. 3 Staffeln Verbrecherleben auf DVD und Blu-ray. Ein Beitrag von Anke Sterneborg. Es geht aber auch in gewisser Weise andersrum. Manchmal schafft es eine Serie nämlich ins Kino, wie zum Beispiel an diesem Samstag und Sonntag mit Dominik Grafs gefeierter Serie Im Angesicht des Verbrechens. Jeweils mittags um 1:30 werden verteilt auf die beiden Tage alle Folgen der Serie im Bundesplatzkino gezeigt. Und man kann sehen, dass Graf wahrlich nicht nur an den Fernsehbildschirm gedacht hat, als er die Serie drehte. Das war Abgedreht. Im Studio verabschiedet sich bis nächste Woche Alexander Soyer.